Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hierbei nicht um Anlagevermittlung, Anlageberatung oder ähnliches. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
Beckers Bets, der Investment-Podcast mit Jan Beckers.
Hallo Jan.
Hallo Christoph.
Erstmal noch ein frohes neues Jahr an dich und an die ganzen Hörer. Wir begrüßen heute nämlich alle zu unserem kleinen Jahresrückblick und vor allem den großen Jahresausblick aufs Jahr 2026. Und das wollen wir nicht alleine machen, denn wir wollen ja möglichst viele Felder abdecken. Und deswegen ist auch H. dabei. H., grüß dich.
Hallo Christoph, auch dir frohes Neues noch.
Ja, wir wollen natürlich über Aktien, Makro und Krypto sprechen in den nächsten Minuten und wir beginnen eben mit diesem kleinen Rückblick, Jan, und 2025 war für viele eure Fonds wieder ein sehr starkes Jahr. Der Technology Leaders Fonds hat um die 35% zugelegt, der Bit Global Leaders um 38%, der Fintech Leaders um 40%. Das klingt ja im Rückspiegel immer gut und es war ja auch, sind ja auch starke Zahlen. Man vergisst dann aber oft, dass es ja auch Zeiträume gab im letzten Jahr, die alles andere als gut gelaufen sind. Zum Beispiel im zweiten Quartal, da gab es Strafzollsorgen, es gab immer wieder die Diskussion, ob die KI-Blase vielleicht platzen könnte. Wart ihr mit eurem sehr aktiven Ansatz in dem Bereich, im Investmentbereich, ohnehin durchgehend erfolgreich oder musstet ihr auch ab und zu mal anpassen?
Also insgesamt war es natürlich wirklich ein super Jahr für uns, gerade wenn man überlegt, dass wir 34% in Euro zugelegt haben, der Nasdaq nur 6%. An der Stelle sind wir auf jeden Fall super zufrieden damit. Besonders challenging war es natürlich im zweiten Quartal, als quasi der Trump-Zollkonflikt aufkam, wo wir auch natürlich mit den Fonds ordentlich einbüßen mussten. Erfreulicherweise aber insgesamt eher so ungefähr in Line mit den Indizes zu dem Zeitpunkt. Was uns besonders gefreut hat, weil es gezeigt hat, dass einfach die Verbesserungen im Risikomanagement, die wir nach 2022 eingeführt haben, das heißt deutlich aktiveres Makromonitoring, konstante Überwachung der Risikofaktoren, die unserem Portfolio unterliegen, Devil's Advocate Sessions für Einzeltitel, aber auch dann eben in der Situation wieder ein gezielter Einsatz von Hedging-Instrumenten sich einfach ausgezahlt haben. Und das war insofern gut zu sehen, dass wir jetzt, ich sag mal, in der Upside deutlich vor alles, was man dort an ETF oder auch Wettbewerbern sehen könnte und dass wir auch in der Downside relativ performt haben. Das war natürlich ein gutes Highlight. Was ansonsten ein Highlight ist, dass wir jetzt nach 8 Jahren Auflage tatsächlich für unsere institutionellen Investoren, die seit Anfang an dabei sind im Global Technology Opportunities, mehr als ein 10x nach Fees produziert haben und für unsere Investoren, die seit 7 Jahren, eben seit Auflage des UCITS-Fonds im Global Technology Leaders dabei sind, haben wir jetzt 7x erzielt. Auch das war, würde ich sagen, ein schöner Erfolg, den wir in 2025 erzielt haben. Insofern war es ein starkes Jahr für uns und macht entsprechend Freude lässt uns vor allen Dingen durch das, was wir zusätzlich lernen konnten in dem Jahr, vor allen Dingen auch, wie wir AI noch besser in unseren Investmentprozess einbauen können. Ja, lässt uns, und da werden wir bestimmt drauf kommen, auf 2026 blicken.
Das machen wir gleich auf jeden Fall. Vielleicht kannst du uns noch kurz verraten, was waren denn so die größten Erfolgsbringer auf der Aktienseite im letzten Jahr?
Also auf der Aktienseite hat sich sehr stark ausgezahlt für uns Iron. Das ist ja einer der ehemaligen Bitcoin-Miner, die wir auch dank der Recherche von H. und seinem Team schon vor Jahren aufgegriffen haben, der stark von der knapp werdenden Energie in den USA profitiert hat, weil sie sich dort eben sehr, sehr günstig für AI-Datencenter positioniert haben. Stark waren auch viele unserer Chip-Investments, beispielsweise Micron, um dort eine besonders gute Aktie herauszuheben. Aber wir haben auch, was Fintech angeht, eigentlich mit auf den größten Gewinner gesetzt, nämlich Robinhood hat ein extrem gutes Jahr gehabt und viel für unsere Anleger gemacht. Und dann gab es aber auch bei Aktien, die vielleicht insgesamt extrem volatil in dem Jahr waren, wie beispielsweise Hims & Hers, als ein Gesundheitswert. Auch, ich sag mal, insofern erfreulich gute Performance für uns, trotz der hohen Volatilität der Aktie, weil wir eigentlich stark investiert waren im ersten Quartal, wo die Aktie massiv zugelegt hat und danach nicht oder nur noch sehr wenig investiert war. Insofern war es einfach insgesamt erfreuliches Stockpicking, was, ja, ich sag mal, an der Kombination einfach der fundamentalen Analyse kombiniert einfach mit den, ja, ich sag mal, ziemlich inzwischen gut aufgebohrten Software- und AI-Tools liegt. Und das ist ja einfach insgesamt schön zu sehen, dass sich da jetzt so ein bisschen die 7, 8 Jahre, die wir jetzt in diesem Markt aktiv sind, uns eigentlich jedes Jahr noch besser gemacht haben.
Dann schauen wir doch mal auf die Krypto-Seite. Da gab es im Crypto Leaders Fonds ein Minus von knapp 10%. Wenn man mal zurückdenkt, das war ja auch so im Kopf ein schwieriges Jahr für den Bitcoin. Dabei haben wir immer wieder drüber gesprochen, dass es ja auch viele Fortschritte und durchaus positive Aspekte im Kryptobereich kommt. Woher kommt denn diese Dissonanz zwischen Nachrichten, Newsseite und Preisentwicklung?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wenn ich zurück auf das Jahr 2025 blicke, von den tatsächlichen fundamentalen Entwicklungen her, sehe ich eigentlich primär Positives. Es hat sich vor allen Dingen auf der regulatorischen und politischen Seite ja wirklich sehr, sehr viel ergeben. Wir hatten die strategische Bitcoin-Reserve, welche angekündigt wurde. Es gab Verbesserungen rund um Accounting-Standards. Wir hatten dann letztendlich die Ernennung eines neuen kryptofreundlichen SEC-Chairs, der letztendlich dann auch die Klagen gegen Firmen wie Coinbase und Robinhood zurückgezogen hat und insgesamt einen innovationsfreundlicheren Kurs angedeutet hat und den bereits auch verfolgt. Wir erwarten jetzt auch über die nächsten Monate noch Fortschritte bei der Market Structure Bill. Wir haben Mitte letzten Jahres die Stablecoin, den Genius Act gesehen, der dann da auch nochmal eine neue Innovationswelle rund um Stablecoin-Projekte von Unternehmen wie Stripe, Visa, Fiserv, Robinhood und so weiter losgetreten hat. Also da gab es wirklich sehr, sehr viel Entwicklung und ich würde auch sagen, dass die institutionelle Adoption deutlich weiter vorangeschritten ist, weil einfach das Stigma verloren gegangen ist, dadurch, dass man einen Pro-Krypto-Präsidenten in den USA hat. Letztendlich hat man das nicht nur bei den Zuflüssen in den ETFs gesehen, sondern zum Beispiel auch noch mit der Annahme von Digital Asset Treasury-Strategien von gelisteten Unternehmen, wo wir auch Mitte des Jahres eine ganze Welle solcher Strategien dann gesehen haben. Es gab auch noch weitere positive technische Entwicklungen. Zum Beispiel hatte Ethereum nicht nur ein, sondern zwei wirklich extrem relevante Upgrades vollzogen mit Pectra und Fusaka, wodurch die Usability, die Sicherheit und aber auch die Skalierbarkeit des Netzwerks nochmal deutlich vorangeschritten sind. Und man hat letztendlich auch zum Ende letzten Jahres dann die Erfolge darin gesehen, dass neue Rekordstände in Transaktionszahlen erreicht worden sind. Und wirklich die Aktivität auch unter den Entwicklern ist da so stark wie nie zuvor. Wie du schon richtig gesagt hast, das ist die Preisentwicklung jedoch zurückgeblieben und war wirklich ein herber Rückschlag. Wir haben letztendlich unter den Top 100 Krypto-Assets nur 5 Assets gesehen, die überhaupt eine positive Entwicklung verzeichnet haben in 2025. Die durchschnittliche Entwicklung der Top 100 war sogar bei minus 56,5%. Dabei hat jedes zweite Asset der Top 100 über 75% verloren. Und selbst Bitcoin und ETH haben in Euro-Werten 17% beziehungsweise 21% verloren. Das heißt, relativ dazu haben wir eine bessere Performance hingelegt mit minus 7,8, aber das ist natürlich auch für uns enttäuschend. Im Kryptobereich gab es meiner Meinung nach vor allem 2 sehr relevante Events, die auch diese negative Performance herbeigeführt haben. Das eine war erstmal die Disillusionierung rund um Trump. Einerseits ist man ja in das Jahr gestartet und hat ihn als den kryptofreundlichen Präsidenten vor allem nur positiv betrachtet. Als er dann letztendlich aber auch zu seinem Amtseintritt, nicht nur er, sondern auch seine Frau, neue Meme-Coins gestartet haben und auch danach das Involvement von seinen Söhnen in der Kryptoindustrie immer publiker wurde, wurde auch klar, dass es auch für ihn eine Geldmacherei war. Und das hat natürlich auch so etwas Negatives mit dazu herbeigebracht. Das wurde gleichzeitig kombiniert damals in der ersten Jahreshälfte mit dem Liberation Day, mit der Zollkrise und auch mit der Realisierung, dass halt viele von seinen politischen Aktionen also die negative Seite dafür erstmal frontloaded wird, während positive Themen wie Deregulierung und fiskalpolitische Programme erst dieses Jahr folgen, also erst im Nachgang kommen. Und dieses Sequencing von zuerst den negativen und danach den positiven hat dann auch letztes Jahr vor allem zu viel Volatilität geführt. Das hatte dann auch nochmal im Oktober zu einer weiteren Anspannungsphase geführt, als nochmal zwischen China und den USA es erneut nach einem Handelskonflikt aussah. Und gerade der Crash zum 10.10. hat die Kryptoindustrie wirklich derbe getroffen, wo wir das größte Liquidationsevent in der Geschichte von Krypto gesehen haben. Man schätzt von 20 bis 30 Milliarden an Positionen, die da geschlossen worden sind, also zwangsliquidiert. Und genauso wie damals bei der Terra Luna-Krise oder auch bei der FTX-Krise haben solche Liquidationsevents immer einen Rattenschwanz, der danach folgt, sodass eben auch Wochen bis Monate nach diesem Event noch weiter Verkaufsdruck in den Märkten zu sehen war, weil Bilanzen negativ betroffen waren und Positionen weiterhin abgebaut werden mussten. Und auch weil das Risikobudget von zum Beispiel Tradern oder Market Makern einfach verbraucht war. Ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo das Schlimmste hinter uns liegt. Aber das hat natürlich dann bis zum Jahresende hin zu einer sehr schlechten Performance von Kryptoassets allgemein geführt. Und ich würde auch vor allen Dingen nur das Jahresende da betrachten, weil bis zum 10.10. hatten da auch Bitcoin, Ether und Co. eigentlich ein recht positives Jahr auch in der Preisentwicklung gesehen gehabt.
Also sehr herausfordernd, das Jahr 2025. Was du konkret für 2026 im Kryptobereich erwartest, das klären wir später. Ich würde ganz gern so als Voraussetzung für das Jahr mal die Makroseite anschauen, Jan. Mal ganz abgesehen von den Zahlen, da geht es ja auch um die Stimmung in der Weltwirtschaft. Die ist ja auch alles andere als gut. Es gibt immer sehr viele Brandherde auch im Wirtschaftsbereich. Wir haben ja das Strafzollthema noch immer nicht endgültig gelöst. Wir haben immer noch dieses angespannte Verhältnis zwischen USA und China. Erwartet ihr, dass das so bleibt, dass es also auch schwierig bleibt? Oder gibt es da ein bisschen Entspannung, beziehungsweise bleibt Donald Trump quasi die Wildcard in den Prognosen bei euch?
Genau, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das Makro, ich sag mal jetzt, irgendwo sehr schlecht aussieht für 2026. Das würde ich jetzt überhaupt nicht sagen. Das ist einfach ein sehr gemischtes Bild an der Stelle. Wir können einerseits schon darauf hoffen, dass es möglicherweise noch weitere Zinssenkungen geben wird, was natürlich vor allen Dingen dann an Inflation hängt. Wir glauben aus unseren Einsichten tatsächlich, dass AI tatsächlich im Jahr 2026 anfangen sollte, auch wirklich in einigen Teilbereichen sich inflationsmildernd auszuwirken. Das heißt, aus der Ecke könnte eher noch eine positive Überraschung herkommen. Geopolitik bleibt natürlich die große, Unbekannte in 2026. Zumindest ist aber davon auszugehen, Trump muss Mitte des Jahres, bei den anstehenden Midterm-Wahlen gut abschneiden, wenn er weiterhin möglichst frei in den USA regieren kann. Das spricht dafür, dass zumindest aus seiner Seite er viel dafür tun wird, dass es der Wirtschaft gut geht, dass wir eben, nicht diese großen Konfliktlinien wieder sehen wie in 2025. Das war ja wahrscheinlich genau einer der Gründe, warum er diesen schweren Konflikt ganz zu Beginn seiner Amtszeit her provoziert hat und seitdem auch in der Konfrontation mit China deutlich zurückhaltender gezeigt hat. Insofern gehen wir davon aus, dass er einen sehr guten Anreiz hat eigentlich für eine funktionierende Wirtschaft in 2026 und auch für funktionierende Aktienmärkte in 2026 zu sorgen. Das große Thema für die Aktienmärkte, und wir haben es ja in den letzten 3 Jahren jeweils zum Jahreswechsel angekündigt oder fair gesagt, wird erneut wieder AI sein. Wir haben eigentlich, sowohl im Jahr 2025 als auch in 2024 natürlich immer wieder die Frage gehabt, die insbesondere im letzten Quartal sehr, sehr zahlreich und laut wurde: Sind wir jetzt nicht in der großen AI-Bubble? Muss das jetzt nicht bald alles crashen? Unsere Antwort war, und die bleibt auch für 2026, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass wir immer wieder, diese Ängste und Korrekturen aufflackern sehen, wie auch im letzten Jahr beispielsweise wir diesen DeepSeek-Moment hatten, wo es dann im Februar direkt mal 10-15% runterging. Wir glauben, ähnliche Momente werden uns sicherlich immer wieder begleiten. Wir glauben aber, dass die Fundamentals von AI-Nutzung in 2026 sich stark positiv weiterentwickeln werden. Wir glauben, dass in Relation dazu wir weiterhin sehr, sehr attraktiv bewertete Aktien finden können. Und insofern glauben wir, dass das wahrscheinlichste Szenario ist, dass sich die Märkte insgesamt positiv entwickeln und dass wir in zunehmendem Maße, und das haben wir eigentlich schon in 2025 gut gesehen, aber es wird in 2026 noch mehr kommen, gute Stockpicking-Opportunities sehen. Warum glauben wir, dass einfach die Dispersion zwischen einzelnen Aktien steigen wird? In den ersten Jahren von AI waren einfach viele Aktien sehr stark Story getrieben. Das heißt, ich sag mal, man musste grob eine richtige Story erzählen, dass man AI-Gewinner ist, und dann sind die Märkte darauf angesprungen, und jetzt kommen wir natürlich irgendwo in eine zunehmend reifere Marktphase, wo nach einigen Jahren man dann auch einfach wirklich finanziell und in den ich sag mal harten Unternehmens-KPIs liefern muss. Und das heißt auf der Seite, dass dann eben nicht mehr alle Subsegmente eines Sektors, beispielsweise Semis, unbedingt hochgehen, sondern einfach zunehmend selektiv geschaut wird, wer ist wirklich ein Gewinner, wer ist vielleicht ein Verlierer, bei wem bleibt es noch unklar. Das finden wir eigentlich für uns als Stockpicker natürlich eine erstmal sehr, sehr attraktive Ausgangslage, wenn wir jetzt aufs neue Jahr 2026 gucken.
Wenn wir bei Donald Trump bleiben, und er will natürlich auch gute Aktienmärkte, wie du gesagt hast, um diese Midterm-Wahlen da zu gewinnen, dann dürfte er auch weiter, wie schon in der Vergangenheit, darauf pochen, dass auch die Zinsen sinken werden von der US-Notenbank Fed. Das dürfte doch auch dem Kryptomarkt helfen, oder? Ist das auch so ein Szenario, dass der Kryptomarkt wartet, so rum?
Ja, definitiv. Also die eine Frage ist natürlich, was passiert zwischen jetzt und Mai noch unter dem aktuellen Fed-Chair Paul, und dann wer kommt danach, und wie Trump-treu wird da sein, und hat er dann die Möglichkeit überhaupt, die Trump-treu auch in der Policy dann wirken zu lassen, weil letztendlich die Zinsen werden ja nicht nur vom Fed-Chair gesetzt, sondern vom Komitee, da muss man letztendlich auch schauen, wie sich das Komitee zusammensetzt und ob dann auch die Makrozahlen weitere Zinssenkungen zulassen, wie Jan das schon gesagt hat. Wir glauben eigentlich, dass der Case einer weiteren Disinflation für dieses Jahr weiterhin noch der Base Case sein sollte. Wenn man auch bedenkt, im Jahresvergleich zum letzten Jahr, letzten Jahres hatten wir ja aufgrund der Zölle einen einmaligen Preisanstieg des Preisniveaus gesehen, was letztendlich sich dann auch in den Inflationszahlen widerspiegeln sollten. Aber dieser Effekt verfliegt ja in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahr irgendwann, sodass halt wir nicht weiterhin noch weitere Preissteigerungen sehen sollten. Und ich glaube, das wird dann letztendlich ein Szenario geben, was möglicherweise gut genug ist, damit die Fed weiterhin zu einem neutralen Zinsniveau sich bewegen kann. Und neutral heißt aus der Sicht der aktuellen Fed noch niedriger als wo wir aktuell stehen. Das Zinsniveau ist das eine. Es gibt natürlich noch weitere liquiditätstreibende Themen. Wir hatten zum Beispiel zum 1. Dezember 2025 das Ende von Quantitative Tightening gesehen. Und nicht nur das, sondern wir haben zwei Wochen danach auch den Start von einem neuen Balance Sheet erweiternden Programm der Fed gesehen. Das heißt, auch dort gibt es letztendlich weitere Policy-Maßnahmen, nicht nur das Zinsniveau, die auch dort liquiditätsfördernd sein sollten. Und ich glaube, ein Thema, was auch gerade in der zweiten Jahreshälfte letzten Jahres noch ein bisschen einen Gegenwind gebracht hat, nämlich der Shutdown der US-Regierung, wodurch dann auch fiskalische Ausgaben erstmal geblockt worden sind. Die folgen natürlich, und da werden die Nacheffekte jetzt natürlich auch noch eintreten, sodass dort auch mehr Liquidität in der Privatwirtschaft wieder ankommt. Ich glaube, das sind alles Themen, die meiner Meinung nach auch wichtiger sind als, sagen wir, der historische Vierjahreszyklus im Bitcoin-Preis. Also in der Vergangenheit hat natürlich das Bitcoin-Halving einen großen Effekt auf die Balance von Angebot und Nachfrage gehabt. Der Effekt ist jetzt inzwischen deutlich geringer, weil ja jetzt die Inflationsrate von Bitcoin schon viel niedriger ist als vielleicht noch vor 10 Jahren. Ich glaube, momentan ist Krypto deutlich mehr ein Makro-Asset, und in einem positiven Makro-Umfeld, manche gehen sogar von möglicherweise einem Goldilocks-Umgebung 2026 aus, halte ich es für unwahrscheinlich, dass Krypto strugglen sollte. Und es gibt viele Sachen, die historisch einen Vierjahreszyklus hatten. Wir können uns zum Beispiel seit 2008, 2009 anschauen, dass die Schulden sowohl von Staaten als auch von Unternehmen typischerweise alle 4 bis 5 Jahre refinanziert worden sind. Jetzt aufgrund der Niedrigzinsphase 2020, 2021 wurden dann die Refinanzierung eher auf 5, 6 Jahre gestretched. Das heißt, der Refinanzierungszyklus ist diesmal länger. Die ESM-Zahlen zeigen eigentlich, dass der Konjunkturzyklus jetzt erst anlaufen muss. Das heißt, auch der bewegt sich vielleicht von einem 4- bis 5-Jahres-Zyklus. Wenn man sich auch andere Ratios anschaut, Copper zu Gold, sagt auch ein ähnliches Bild aus. Und deswegen gehe ich eigentlich auch davon aus, dass auch Krypto dieses Jahr nicht unbedingt so schlecht performen muss wie vor 4 Jahren 2022. Ganz im Gegenteil, wenn letztes Jahr weniger gut war als erwartet, so halte ich es für relativ wahrscheinlich, dass dieses Jahr besser wird als noch erwartet. Und deswegen bleiben wir relativ konstruktiv.
Besser als erwartet, Jan. Das wäre doch mal was für Deutschland, oder? Da läuft die Wirtschaft ja wirklich alles andere als gut. Du hast vorhin gesagt, die Weltwirtschaft ist ja kein Problem. Ich glaube, die Wirtschaft in Deutschland ist durchaus ein Problem. Die Wachstumsraten sind sehr niedrig. Gibt es vielleicht irgendwo in irgendeiner Ecke etwas, wo du sagen würdest, das könnte die positive Überraschung für die deutsche Wirtschaft werden in diesem Jahr? Oder gibt es da gar keine Anzeichen für?
Also ich glaube, wir können auf einzelne Unternehmer und Unternehmen in Deutschland hoffen, dass sie, ich sag mal, weiterhin starke Leistungen liefern. Ich würde mich jetzt nicht in der Breite darauf verlassen wollen, dass wir dort jetzt ein Geheimrezept zum Turnaround gefunden haben mit, ich sag mal, geringen Reformwilligkeit, die wir gerade in Politik, Medien und Teilen der Bevölkerung einfach sehen. Insofern gibt's da eigentlich aus meiner Sicht für die persönlichen Assets nur ein Rezept, und das heißt wirklich dafür zu sorgen, dass wir weltweit einfach wenigstens unser Geld schützen, indem wir es eben irgendwo weltweit in Aktienmärkte und andere Opportunities anlegen und doch nicht allzu sehr nur dem Heimat-Bias quasi an der Stelle unterlegen. Also das ist zumindest das, was jeder Einzelne in der Hand haben kann, natürlich neben seinem eigenen Beitrag in Deutschland als Unternehmer, Mitarbeiter, Wähler etc., dass sich unsere Rahmenbedingungen, dass sich unser Umfeld dort verbessert. Aber ich sag mal, es fällt mir sehr leicht, optimistisch zu sein für unsere Aktien und für Technologie. Was Deutschland angeht, da glaube ich, liegen schwierige Jahre vor uns. Und ich hoffe, dass diese Schwierigkeiten dazu fügen, dass wir endlich die benötigten Reformen angehen, die wir eigentlich seit 10, 15 Jahren, eigentlich seit Schröder uns einmal geholfen hat, dringend notwendig in die Reform umzusetzen. Danach kam halt einfach nicht mehr viel. Und das würde jetzt anstehen. Und ich hoffe, dass wir dort, vorwärts kommen. Aber verlassen würde ich mich nicht drauf, leider.
Es gab jetzt auch diese Woche nochmal Berichte, dass die Wirtschaft wieder mehr in den Fokus rücken soll in der deutschen Politik. Also warten wir drauf, was dabei rauskommt. Schauen wir jetzt also auf die Aktienseite und damit natürlich überwiegend auf den KI-Bereich. Du hast schon angesprochen vorhin, Jan, es gab immer wieder die Diskussion, ob diese KI-Blase jetzt platzen könnte, von der alle sprechen. Du hast immer wieder hier auch im Podcast aufgegriffen, das Thema erklärt, warum du nicht davon ausgehst, warum sogar Rücksetzer auch gute Kaufchancen darstellen könnten. Wird uns aber diese Sorge rund um die KI-Bubble auch in diesem Jahr begleiten? Oder glaubst du, dass das Thema jetzt ausgeräumt ist mittlerweile? Weil der Start ins Jahr war jetzt ja erstmal zumindest die ersten Tage zumindest positiv.
Genau, also ich glaube, die Sorge wird immer wieder aufflackern. Damit muss man einfach rechnen. Es wird immer wieder technologische Entwicklungen geben, die dann bestimmte Themen in Frage stellen. Es wird immer wieder natürlich auch, warnende Stimmen geben, an der Stelle. Es können verschiedenste Auslöser sein. Und man sollte in diesen strukturellen Bullenmärkten, in denen wir uns befinden, wo einfach Technologie in den nächsten Jahren für gewaltige Produktivitätsfortschritte und auch Gewinne sorgen wird, gibt es immer wieder die Rücksetzer und die Zweifel. Was stark allerdings dafür spricht, dass wir jetzt nicht hier vor dem wirklich großen Crash stehen, ist das Ausmaß der warnenden Stimmen, wie wir es beispielsweise in Q4 gehört haben, was ja auch am Ende dann häufig eben von Investoren und Anlegern stammt, die eben sehr vorsichtig geworden sind, die dann an der Seitenlinie stehen und lieber ihr Cash trocken halten. In der Regel kommt der große Crash nicht, wenn alle ihn erwarten. Ich glaube, gerade schlägt die Meinung da auch wieder um. Wir sehen es jetzt natürlich in den gestiegenen Kursen des Jahresbeginns, frei werdendes Risikobudget bei manchen professionellen Anlegern, für die das irgendwie ein wichtiges Thema ist, die vielleicht dann zum Jahresende nochmal Gewinne nach Hause sicher geholt haben und sich jetzt wieder eindecken an der Stelle. Etwas, was wir jetzt nicht so gemacht haben, weil wir gesagt haben, wir wollen einfach investiert bleiben in den Titeln, an die wir glauben. Ich sehe, ich sag mal, dass wir diese Diskussion nicht loswerden, aber ich sehe, dass wir eine viel größere Chance haben, dass am Jahresende 2026 wir insbesondere, auch wenn wir wieder viel Alpha erzielen können, für unsere Anleger deutlich höher stehen. Es gibt natürlich immer auch die Szenarien, den größeren Abverkauf an der Stelle erleben. Das kann man nicht ausschließen, aber ich sag mal, ich sehe es eher als ein, ich sag mal, 5-10% Szenario und eher 5% und denke, in den allermeisten Szenarien, wenn nichts Gewaltiges in der Geopolitik oder in anderen Black Swan-Themen kommt, dann werden wir ein wahrscheinlich ganz gutes Jahr vor uns haben.
Ich würde ganz gerne noch mal einen Punkt rausgreifen beim KI-Bereich, nämlich die CapEx, die KI-Ausgaben. Goldman Sachs erwartet hier über 500 Milliarden Dollar Ausgaben in diesem Jahr. Gleichzeitig steigt ja die Sorge, dass diese ganzen Investitionen sich erst sehr langfristig lohnen werden. Gibt es hier eine Dissonanz in diesen beiden Zahlen, also Ausgaben und erwartete Umsätze für dich, oder ist das alles noch im Rahmen?
Ich glaube, dass das, was man halt aufmerksam beobachten muss, ist eigentlich Folgendes. Wir haben auf der einen Seite die ganz klaren und wirklich massiven Produktivitätssteigerungen, die wir ja auch bei BitCapital in unserer täglichen Arbeit sehen. Einfach wie viel mehr tiefe Research wir eben in der Kombination von Analysten mit AI und mit unseren Software-Tools machen können. Das ist schon wirklich massiv. Auch wie sehr letzten Endes AI die Kapazität, Software zu schreiben, verändert. Diese Produktivitätssteigerungen sind massiv und rechtfertigen am Ende ja auch, dass stark in sie investiert wird, weil einfach viel teure menschliche Arbeit dadurch noch deutlich produktiver gemacht werden kann. Was das Thema ist, was wir im Auge behalten müssen, ist einfach, wie schnell dies am Ende zu Monetarisierung führt. Das ist sicherlich nicht die Frage dessen, lohnt sich das Ganze eigentlich langfristig, weil es irgendwie ökonomisch sinnvoll ist, sondern die Frage wird nur sein, wann kommt bei wem Monetarisierung an, in Form von Umsätzen, aber auch Gewinnen. Und das ist sicherlich das, was die Märkte beschäftigt an der Stelle und was natürlich auch irgendwann dann einfach mal zu stärkeren Abverkäufen führen kann. Ich glaube, nur aus Anlegersicht ist es viel, viel leichter, nämlich eigentlich ziemlich leicht zu sagen, AI wird in den nächsten 3-10 Jahren für gewaltige, Volks- und individualwirtschaftliche Vermögen an der Stelle sorgen, durch die gesamte Produktivität und auch durch Innovationen, die durch AI getriggert werden. Und da dabei zu sein, ist eine relativ leichte Entscheidung, nämlich genau in diese idealerweise dann noch gut ausgewählten Assets an der Stelle zu investieren. Was schwer sein wird, ist zu sagen, okay, ich sehe diesen massiven Anstieg vor in den nächsten 10 Jahren und jetzt möchte ich genau in den 1 oder 2 Jahren oder auch, ich sag mal, Halbjahren, wo es dann mal schlecht läuft, genau da möchte ich nicht dabei zu sein. Das ist, glaube ich, die ziemlich schwierige Aufgabe. Und ich glaube, die meisten Anleger tun gut zu sagen, ich nehme hier die 3-10 Jahre Perspektive ein, ich akzeptiere eine gewisse Volatilität in meinem Portfolio, zumindest dann, wenn ich nicht einen ganz klaren Auslöser so sehe, warum ich jetzt nicht dabei sein sollte. Und der Auslöser ist nicht, dass irgendwo letztes Jahr jetzt gut gelaufen ist, aber ich sag mal, die Kurse insgesamt vielfach noch sehr, sehr vertretbar an der Stelle sind. das ist kein Grund, warum man sich diese massive Opportunity entgehen lassen sollte. Und ich glaube, auf die Art und Weise empfehlen wir eben unseren Anlegern allgemein auf die Märkte zu gucken und halten das ja natürlich auch selber so mit unseren Investments in unsere Fonds.
Ha, keine Sorge, gleich kommt die Frage an dich. Nicht weggehen bitte. Ich habe noch an Jan aber eine Frage zu dem Thema, weil er gerade sagte, es ist nur die Frage, wann die Monetarisierung bei welchen Firmen ankommt. Wer wird denn 2026 da ganz vorne sein? Sind es immer noch die Chip-Hersteller? Sind es die Hyperscaler? Oder steht die Infrastruktur soweit und dieses Jahr sind jetzt die Softwarefirmen dran?
Ich glaube, es wird einfach, wie ich schon sagte, mehr Dispersionen geben. Wir sehen einerseits, ich sag mal, Chip-Hersteller, die ja auch teils bombastisch ins neue Jahr starten, wenn wir beispielsweise auf Speicherhersteller gucken, wo wir, ja, ich sag mal, erfreulicherweise seit längerem eigentlich übergewichtet sind. Das heißt, dort fließt weiteres Geld an der Stelle und treibt natürlich die Speicherpreise in die Höhe. Das kann dann aber auch wieder zu Problemen an anderer Stelle der Wertschöpfungskette führen. Wer kauft denn noch ein neues iPhone oder wer kauft noch vielleicht einen neuen Computer, wenn gleichzeitig die Preise für Konsumentenelektronik, wo ja auch Speicher rein muss, in die Höhe geht. Wir werden weiterhin Softwareunternehmen sehen, die straucheln, weil ihr Geschäftsmodell in Frage gestellt wird. Wir werden aber auch andere Softwareunternehmen sehen, die vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren aufgrund dieser Fragezeichen angezählt wurden, die aber jetzt zeigen können, nein, unser Geschäftsmodell ist nicht am Ende in der Krise, sondern kann vielleicht sogar jetzt eben deutlich noch von der, ich sag mal, Software-Explosion, die AI ja hervorruft, profitieren. Wir glauben, es wird in vielen Bereichen einfach individuelle Success-Stories von Unternehmen geben, die vielleicht auch dank physischer Assets stark vor AI-Disruption protected sind auf der anderen Seite, aber mit profitieren, weil sie in ihren Kostenstrukturen günstiger werden. Wir glauben, dass Energie weiterhin knapp bleibt in 2026, wie es ja auch schon, ich sag mal, zum Ende von 2025 sich so abgezeichnet hat. Wir sehen dort weiterhin gute Investment Opportunities und wir sehen, dass AI in immer mehr wirklich großen Branchen massiv seinen Einfluss entfaltet, beispielsweise auch in der Gesundheitsbranche, wo es entsprechende Opportunities gibt.
Dann kommen wir jetzt aber zu H, denn H, da überschneidet sich ja so ein bisschen das Geschäftsfeld. Gerade das Thema Energie, Datacenter-Betreiber. Wir haben gehört, Iron Energy ist seit Jahren einer der Top-Werte im Portfolio von Jan. Das heißt, glaubst du auch daran, dass dieses Energie- und dezentrale Rechenpower auch ein Thema für das Jahr 2026 bleiben wird?
Ja, definitiv und ehrlicherweise auch darüber hinaus. Also wir stehen ja relativ nah zu den wirtschaftlichen Akteuren in dem Bereich, also dem Management der Datencenterunternehmen und kriegen damit natürlich auch sehr gute Nachfragesignale mit vom Markt, die man jetzt nicht unbedingt mitbekommt, wenn man einfach nur die klassischen Medien liest, wo es meiner Meinung nach eine Blase darin gibt, AI eine Blase zu nennen. Bei den Nachfragensignalen ist es auf jeden Fall so, wenn man sich die Co-Location Leases anschaut, also quasi die Mietraten für Datencenter-Kapazitäten, so sind die in den letzten 1, 2, 3 Jahren einfach nur in die Höhe gegangen. Und auch jetzt denken wir nicht, dass dieser Trend unbedingt zu Ende sein sollte. Wir sehen jetzt eigentlich kaum noch verfügbare Kapazitäten für 2026. 2027 wird deutlich knapper und die ersten sorgen sich bereits um 2028 und 2029 Kapazitäten. Das heißt, wenn man jetzt ein Google, Microsoft, Meta und Co. ist und man muss eigentlich in diese neue Infrastruktur reinvestieren, um wettbewerbsfähig zu sein, so muss man da natürlich auch strategisch handeln und frühzeitig sich die Ressourcen einlocken, die immer mehr zum Engpass geworden sind. Ich glaube, in so einem Kontext sind Unternehmen wie Iron, Cypher, Hut etc. in unserem Portfolio alle gut positioniert. Und ich wäre ehrlicherweise auch nicht überrascht, wenn einer unserer Best-Performer letztes Jahres auch dieses Jahr weiterhin zu den best-performenden Portfolio-Positionen gehören wird. Das ist aber ein Teilbereich von dem KI-Infrastrukturbereich. Du hattest bereits gemeint, Semiconductors ist ein Bereich, was man jetzt Anfang dieses Jahres bereits gesehen hat, ist, man geht inzwischen deutlich tiefer in die Wertschöpfungskette wirklich rein, schaut sich zum Beispiel auch Rohstoffe wie Kupfer an, wo ja auch jetzt zur CES Nvidia CEO Jensen gemeint hat, dass in einem neuen Vera Rubin Rack 2 Meilen an Kupfer überhaupt verlegt werden müssen, um die Konnektivität herzustellen. Ich glaube, wenn man dort wirklich die Wertschöpfungskette und auch die Engpässe im Detail versteht, kann man dieses Jahr damit sehr gut liegen.
Mhm. Um jetzt nochmal das Thema Krypto-Aktien oder beziehungsweise Firmen mit Krypto-Geschäftsmodellen auch noch gleich aufzugreifen. MicroStrategy gilt da ja immer so als das Vorzeigebeispiel, aber immer mehr Firmen fangen ja an, Krypto-Währungen zu kaufen und das quasi ihr Geschäftsmodell zu verstehen. Wird dieser Trend auch bleiben oder sieht man bei MicroStrategy, dass in so einem schlechten Jahr das auch durchaus ein sehr gefährliches Modell sein kann?
Also es ist an sich strukturell gesehen ein extrem gefährliches Modell. Ein Modell, was immer mit Risiken verbunden ist und deswegen auch immer sehr vorsichtig betrachtet werden muss. Ich finde es schwierig, wirklich langfristig 5 bis 10 Jahre sich in ein MicroStrategy zu investieren, aber für eine taktische Position kann sich das durchaus lohnen, wenn man dein glückliches Händchen hält. Gerade gestern nach der Börsenschließungszeit kam wirklich ein sehr positiver Surprise. Eigentlich hätte nächste Woche zum 15.01. Eine Entscheidung fallen sollen von MSCI, einem Index-Provider, ob denn diese Digital Asset Treasury Unternehmen exkludiert werden sollten. Bei MicroStrategy hätte das kurzfristig zu mehr als 3 Milliarden an Abflüssen führen können, also 5-6% der Marktkapitalisierung oder einen vollen Tag an Trading-Volumen. Und auch darüber hinaus hätte es natürlich zu deutlich höheren Kapitalkosten geführt, wodurch die Strategie, Kapital aufzunehmen und Bitcoin zu kaufen, nicht mehr gut funktioniert hätte. Nun wurde gestern entschieden, dass diese Exklusion nicht stattfinden wird. Dabei war gleichzeitig das eigentlich von Prediction Markets wie auf Polymarket zu 77% eingepreist. Das heißt, man ging sehr stark davon aus, dass MicroStrategy und Co. exkludiert werden sollte. Und ich glaube, das ist jetzt zum Jahresanfang ein wirklich sehr willkommener, eine sehr willkommene positive Überraschung für den gesamten Bereich. Ich glaube, dass MicroStrategy stark zum Jahresende hin geschortet wurde. Das hat jetzt auch durchaus Potenzial, wieder in die andere Richtung zu gehen. Ich glaube aber auch, der Read-Across für andere Unternehmen in dem Bereich, wie zum Beispiel ein Bitmain Immersion Technologies, könnte sehr positiv sein. Und wenn man es da schafft, einfach sehr selektiv vorzugehen, ich glaube, das sind die zwei hochwertigsten unter den wahrscheinlich Dutzenden oder Hunderten, die es dort gibt. So kann man vielleicht auch dieses Jahr positive Renditen erzielen, aber immer mit einem guten Risikomanagement verbunden.
Und es gibt natürlich auch die Opportunities von der anderen Seite, weil ja viele dieser Treasury Companies sehr, sehr stark underperformed haben. Kann es dann durchaus sein, dass sie eben dann irgendwann mal zur Hälfte oder auch weniger ihres NAVs handeln. Und auch das wiederum kann ja eine Möglichkeit sein, sich dort günstig Exposure auf dieses Asset quasi einzukaufen, was insbesondere dann natürlich profitieren kann, wenn dann die Unternehmen nach einem Ausleseprozess vielleicht sich entschieden, okay, dass sie mit dieser Strategie eben nicht mehr erfolgreich sind und dann einfach eben ihre Assets an der Stelle monetarisieren und sich dann wieder einem Net Asset Value von 1 dann allerdings eher in Cash annähern werden. Also auch das ist natürlich eine Opportunity, die man an der Seite durchaus als Investor verfolgen kann, wenn eben die Diskrepanz zwischen NAV und tatsächlich eben vorhandenen Assets an der Stelle zu groß wird.
Wobei man ja auch gesehen hat, als die Diskussion aufkam, dass MicroStrategy vielleicht Bitcoin verkaufen muss, wenn man natürlich immer wieder sagt, wir werden immer halten, egal was passiert, und dann fängt man irgendwann an zu verkaufen, dann wäre das ja auch ein großer Vertrauensverlust.
Ja, definitiv. Es gab letztes Jahr auch schon einige andere Treasury-Unternehmen, die angefangen haben, ihre Assets zu verkaufen. Ich glaube, das wird immer ein Risiko sein, was bleibt. Beim Fall von MicroStrategy spezifisch hat Michael Saylor schon wirklich sein Bestes getan, um die Kapitalstruktur dementsprechend zu optimieren, dass das nicht notwendig ist. Das war Mitte 2022 noch anders. Damals hatte er zum Beispiel Bitcoin-besicherte Kredite genommen, wodurch auch wirklich Zwangsliquidierungen möglich waren. Inzwischen hat er dort andere, bessere Instrumente für sich genutzt und natürlich auch noch weitere Cash-Reserven aufgenommen, um zum Beispiel Zins- und Dividendenzahlungen bedienen zu können bis zu 2 Jahren. Das heißt, bei MicroStrategy muss schon wirklich sehr viel passieren, bis Michael Saylor dazu gezwungen wird, abzuverkaufen. Aber Abverkäufe auch anderer Treasury-Unternehmen werden uns wahrscheinlich dieses und auch die nächsten Jahre schon begleiten.
Dann nutzen wir das doch direkt, um den Übergang zu schaffen zu dem Krypto-Bereich. Was spricht dafür, dass dieses Jahr besser wird als 2025? Du hast schon gesagt, es gab sehr viele positive Entwicklungen. Es scheint schon sehr viel Negatives jetzt auch eingepreist zu sein. Die Preise müssen jetzt noch nachziehen, diesen positiven Nachrichten. Es ist dann wieder Bitcoin und Ethereum, das die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird in erster Linie?
Die meiste Aufmerksamkeit, klar, weil das sind natürlich die größten und bekanntesten Assets, aber ob die da auch die beste Preisentwicklung zeigen werden, das ist deutlich schwieriger zu bewerten. Was schön war, jetzt zu sehen über die letzten Monate und Jahre, war, dass es dort auch deutlich selektiver vorgegangen wurde im Altcoin-Bereich. Es wurden nicht nur blind alle Altcoins gekauft und verkauft, sondern es gab wirklich sehr selektive Gewinner. Zum Beispiel Hyperliquid war letztes Jahr einer der besser performenden Assets. Es hat zum Jahresende schlechter performt, das hatte aber sehr spezifische Gründe, weil es Unlocks vom Token vom Team gab und weiteren Wettbewerb. Aber über einen 13, 14 Monaten Zeitraum hat sich das Asset wirklich sehr gut entwickelt. Und das, was bei Hyperliquid sehr besonders ist, ist, dass es eben tatsächliche reale Umsätze generiert und diese Umsätze auch zu 99% an die Tokenholder zurückgegeben wird. Das ist nicht vergleichbar mit anderen, zum Beispiel Governance-Tokens, wo die Wertschöpfung fragwürdiger ist. Und dort sehen wir eben auch eine Tendenz zu dieser Weiterentwicklung von Tokenmodellen, die jetzt eigentlich überhaupt erst möglich ist, wegen der verbesserten Regulatorik in den USA. Letztes Jahr wurde zum Ende hin zum Beispiel auch noch bei Uniswap darüber abgestimmt, ob die Uniswap-Tokenholder jetzt mehr an der Fee-Generierung partizipieren können. Das war eine positive Abstimmung und auch dort erwarten wir deswegen eine bessere Wertschöpfung des Tokens selber. Und ich glaube, das ist wirklich einer der ersten von vielen solcher weiteren Beispiele, die jetzt auch in den nächsten Monaten noch folgen werden. Also ich glaube, dort einfach nützlichere, wertvollere, dann auch bewertbare Tokens. Das ist wahrscheinlich ein Trend, den wir jetzt sehen werden. Ich gehe nicht davon aus, dass Altcoins in der Breite unbedingt gut performen, aber dass selektiv Gewinner dabei sein werden, die deutlich besser performen können als letztes Jahr.
Ich glaube auch, dass der Kryptomarkt braucht diese Auslese, dass diese ganzen Schrottcoins, die es dort einfach gibt, die teilweise auch irgendwo noch seit 8 Jahren oder so ihre Followership haben, obwohl sie nie etwas Nützliches angestellt haben und trotzdem noch irgendwo ein großes Retail-Following teilweise haben. Das muss sich einfach rauswaschen an der Stelle. Und ich glaube, der Prozess ist auch im Gange. Assets, die tatsächlich nützlich potenziell sind oder interessante Cashflows haben, wie Hyperliquid, was ja am Ende, ich sag mal, nicht nur für Milliarden Umsätze, sondern Umsätze sind in dem Fall eigentlich auch dann fast nahtlos Gewinne der Tokenholder, wenn man sie so umrechnen möchte, weil eben die Kostenstruktur dort so vorteilhaft ist. Die haben in 2025 deutlich besser performt als andere Assets. Wir glauben, nach vorne hingehend wird das genauso auch der Fall sein. Wir glauben, dass, ich sag mal, diese Phase von purer Spekulation in Kryptowerten, dass dem erstmal nicht so viel nachkommen wird. Es wird immer noch mal wieder den einen oder anderen Memecoin geben, aber nicht mehr in dieser Breite. Der Markt wird hoffentlich nicht mehr von sinnlosen Tokens dominiert. Ich sag mal, seit langer Zeit eine unserer Thesen ist ja beispielsweise, dass auch Privacy Coins sehr sinnvolle eigentlich Assets sind. Gerade natürlich in einer Welt, wo Privacy immer mehr zurückgedrängt wird. Das waren dann auch gleich mit die besten Performer im letzten Jahr. Andererseits glauben wir, dass eben einfach stark auch finanzielle Infrastruktur in 2026 stark zulegen wird. Und insofern glauben wir eigentlich, dass diese Phase Fundamentals Matter in Krypto eine wichtige ist. Und das entspricht natürlich auch irgendwo unserem Research-Prozess, dass wir in diesen Assets investiert sind und eben nicht in Meme-Coins oder ähnlichen, ja, ich sag mal eher sinnlosen Assets an der Stelle. Und insofern finden wir das eigentlich ganz gut. Und jetzt muss man gucken, was macht der Gesamtmarkt in 2026 draus. Aber ich glaube auch, nachdem wir, ich sag mal, diesen massiven Abverkauf hatten von, ich sag mal, 46% im Schnitt bei den Top 100. Und wenn man dahinter guckt in die Top 1000, dann waren es wahrscheinlich eher, ich sag mal, nochmal 10%, 20%, 25% drauf. Dann glauben wir, ist das zumindest eine gut bereinigte Basis, wo Fundamente, starke Assets eigentlich eine gute Chance haben, auch wieder outsized Returns in 2026 zu erzielen.
Ein Thema, das wir letztes Jahr auch oft besprochen haben im Kryptobereich, waren ja Stablecoins, die immer stärker nachgefragt wurden. Könnte das auch das Jahr des Stablecoins werden, in der Hinsicht, dass vielleicht immer mehr AI-Agents auch selber einkaufen, Zahlungen tätigen werden und dafür Stablecoins genutzt werden? Also rückt es immer weiter jetzt auch voran als Zahlungsmittel wirklich?
Es rückt weiter voran. Ob es das Jahr von Stablecoins ist, ist schwierig zu sagen. Also es gibt ja da immer die Tendenz, kurzfristige Entwicklung zu überschätzen und langfristige zu unterschätzen. Ich halte das auch bei Stablecoins sehr wahrscheinlich, dass langfristig das Thema sehr relevant sein wird für unsere globale Finanzinfrastruktur. Aber 2026, nur ein Jahr nach der Einführung des Genius Bills oder Genius Acts, ich glaube, es braucht einfach länger, bis Institutionen da ihre Strategie und ihre Implementierung dann letztendlich auch durchgesetzt haben. Wir sehen schon sehr vielversprechende Projekte von Unternehmen wie Stripe, natürlich Circle und Tether, aber auch Cloudflare, Shopify, Amazon, selbst Walmart. Viele überlegen sich in diesem Bereich etwas zu tun und dort ihren internen Zahlungsverkehr aufzubessern oder durch weitere Effizienzgewinne im Treasury Management zum Beispiel zu profitieren. Im internationalen Zahlungsverkehr hat das auch klare Vorteile. Es gibt ja letztendlich sehr, sehr viel, was passiert, aber es braucht natürlich eine gewisse Zeit, bis die Traktionen tatsächlich zu sehen ist. Also 2026 halte ich vielleicht noch etwas zu früh, aber ich glaube, wir sehen jetzt die ersten Ansätze von Projekten, die über die nächsten 5 Jahre extrem erfolgreich sein werden.
Jan, auch Coinbase hat zum Beispiel gesagt, dass das größte Wachstum 2026 bei Stablecoins und nicht beim Bitcoin-Kurs liegen sollte. So sieht es zumindest die Börse. Wäre das jetzt auch dann für dich mal so ein Szenario zu sagen, so Firmen wie Coinbase, die ja an Transaktionen quasi verdienen, wäre eine spannende Investitionsmöglichkeit.
Halten wir seit langem für generell sinnvolle Möglichkeiten und verfolgen ja in unseren Fonds den Ansatz, dass wir eben sowohl in Tokens als auch in Unternehmen investieren. Der Wettbewerber von Coinbase, Robinhood, war ja auch einer unserer größten Gewinner in vielen Fonds in 2025. Coinbase ist tatsächlich sehr gut positioniert für finanzielle Infrastruktur. Und insofern ist es bei der Aktie dann einfach immer eine Frage, was ist gerade überwiegend? Sind es quasi Trading-Umsätze, die in diesem Quartal eher wichtig sind, oder ist es eher die langfristig, stabil und relativ zügig voranschreitende finanzielle Infrastruktur jenseits des Tradings, die halt die Aktie dann dominiert? Und abhängig davon, wir haben durch gute Möglichkeiten gefunden, beides für uns intensiv mit guten Daten nachzuverfolgen. Macht es dann halt Sinn, gerade mal investiert zu sein oder eben auch nicht investiert zu sein.
Ich finde interessant in diesem Kontext, Jan hat schon Coinbase und Robinhood erwähnt, das sind beides Unternehmen, die jetzt auch nicht nur bei Stablecoins, sondern auch bei anderen tokenisierten Assets, wie zum Beispiel Tokenized Equities oder Aktien, jetzt relevant werden. Man muss sich ja das so überlegen, Stablecoins sind ja eine Art tokenisierte US-Dollar, das ist wirklich die Spitze des Eisbergs. Es gibt noch so viele Assets darüber hinaus, die man auch möglicherweise tokenisieren kann, um dann von den Vorteilen einer Blockchain zu profitieren. Und durch die Einführung des Market Structure Bills, welches hoffentlich dieses Jahr dann geschehen wird, werden wir auch in diesem Bereich dann Fortschritte sehen können. Wenn Coinbase dann sich weiterentwickeln kann von einer reinen Trading-Plattform zu wirklich einem Technologie-Infrastruktur-Provider, dann ist dort die Upside von Unternehmen wahrscheinlich nochmal deutlich höher, als wo sie aktuell steht.
Also jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein sehr breites Bild vom Jahr 2026 gemalt. Jan, ich weiß, mit Kurszielen konkreten stoße ich mal ein bisschen auf Granit bei dir, aber die Aussage, wir werden Ende des Jahres höher stehen als jetzt, ist mir auch ein bisschen wenig. Gibt es vielleicht irgendwas dazwischen, was du uns sagen kannst? Wie wird das Jahr 2026 an der Börse?
Also ich glaube, für unsere Fonds sehe ich eine 80% plus Chance, dass wir alle recht zufrieden wieder oder vielleicht auch sehr zufrieden auf 2026 blicken. Und ich denke auch für den Gesamtmarkt, sehe ich eine Chance, die größer ist als 50%, dass er ganz gut laufen sollte in 2026. Aber ich sag mal jetzt, da einzelne Kursziele würde ich nicht drauf herausgreifen wollen. Wir haben es ja jetzt mit BIT tatsächlich in den letzten 8 Jahren geschafft, im Schnitt 35% für unsere Anleger zu verdienen. Das würde ich jetzt nicht als Ziel vorgeben wollen, aber wir werden nicht enttäuscht, wenn wir, ich sag mal, irgendwie wieder in die Nähe dessen rücken könnten in 2026, dann wäre es sicherlich auch wieder ein ziemlich erfreuliches Jahr.
Hast du, Hahn, noch irgendeinen konkreten Ausblick im Kryptobereich, zum Beispiel irgendwas, was noch gar keiner auf dem Schirm hat zurzeit, positiv oder negativ, was man unbedingt beachten sollte oder welche Kryptowährung du besonders spannend findest in diesem Jahr?
Es gibt viele Fragen, die für dieses Jahr wichtig sind, sowohl positive als auch negative Natur, ehrlicherweise. Auf der negativen Seite natürlich die Rolle von Wettbewerb, also spezialisierte Blockchains, wie zum Beispiel Tempo von Stripe, ob die dann auch den generalisierbaren Blockchains wie Ethereum Marktanteile abnehmen können in der Zukunft. Dann gibt es weitere Risiken im Quantum-Bereich, also schaffen wir es als Industrie, quantumresistente kryptografische Verfahren in den wichtigsten Netzwerken zu implementieren. Und dann auf der positiven Seite schaffen Use Cases wie Stablecoins, Tokenized Assets, DeFi als digitale Finanzinfrastruktur ihren Durchbruch dieses Jahr. Gibt es dann noch weitere Bereiche, wie zum Beispiel die Schnittstelle zwischen AI und Krypto, die dann auch sich gegenseitig befruchten kann und auch zu weiteren Upsides führen kann. Und dann eben die Frage rund um Privacy, was jetzt als ein Kern Teil von Ethereums weiterer Strategie auch sein wird. Schaffen wir es dort letztendlich, Privacy in einer Art und Weise zu integrieren, die vielleicht noch weiterhin compliant ist, aber trotzdem besser ist als das aktuelle Transparency by Default, was man in Blockchains sieht. Ich glaube, das sind alles Fragen, die uns begleiten werden. Themen, die man noch gar nicht auf den Schirm hat, kommt immer drauf an, mit wem du sprichst. Wir haben die Hoffnung, dass wir die meisten Themen auf dem Schirm haben. Und die Fragen, die ich gerade gestellt habe, sind, glaube ich, die für uns am wichtigsten sind.
Also wieder sehr viele spannende Themen fürs Jahr 2026. Wir werden die hier wieder regelmäßig abklären und nachhaken natürlich. Dann vielen Dank, H. und vielen Dank, Jan. Und gute Investmententscheidungen in diesem Jahr wieder.
Danke, Christoph.
Vielen Dank, Christoph.
Ja, liebe Zuhörer, wenn ihr Feedback habt oder Fragen oder Anmerkungen, dann meldet euch gerne bei uns. Schreibt uns einfach eine Mail an beckersbets@financeforward.com. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes nochmal. Schreibt uns gerne. Wir würden gerne auch eure Fragen hier mit reinnehmen. Danke fürs Zuhören. Schönen Tag noch. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bit Capital und Finance Forward. Die Produktion sowie die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.